Herzlich willkommen beim Movement Podcast. Wir sind Jessi
und Steffi, die Gründerin von Movement.
Wir sprechen in unserem Podcast über Nachhaltigkeit und alles, was uns in der Pferdewelt bewegt.
Also ganz viel Spaß bei der Folge. Wir freuen uns, dass ihr Teil unserer nachhaltigen Bewegung im Reitsport seid.
Wir sitzen hier heute mit der lieben Sophie. Sophie hat mit uns, beziehungsweise mit der lieben Lena, die auch hier ist, unsere Turnierkollektion geshootet und ist quasi in unserem Mehr Liebe, Mehr Siege-Team, also in unserer Turnierkampagne, in der es ums faire Reiten im Turniersport geht. Und deswegen reden wir heute nämlich mit Sophie. Willst du dich erstmal vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Wer sind deine Pferde?
Also ich bin die Sophie, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe jetzt seit Mai einen eigenen Reitstall in Rheinland-Pfalz zwischen Mainz und Kaiserslautern. Liegt sehr ruhig, liegt zwar direkt an der Autobahn, also eine sehr gute Anbindung, trotzdem sehr, sehr ruhig mit viel Land außenrum. Ich besitze 6 Pferde, davon sind jetzt 5 Pferde bei mir im Stall. Einer ist nämlich noch ein kleines Fohlen, der noch gerade ein bisschen Auszeit auf der Koppel hat. Und die 5 anderen sind meine Sportpferde. Dabei ist alles von 3 bis 18, alles dabei.
Wir haben gerade auch schon eine Stalltour bekommen. Wirklich super, super, ja, spannend und schön geworden hier. Ihr habt das ja wirklich in kürzester Zeit hier aufgebaut. Magst du da noch was zu erzählen?
Ja, also im April hatten wir 4 Wochen Zeit, in denen wir hier, wir sagen immer, Tabula rasa gemacht haben, das heißt von einmal komplett Grundreinigung mit Kerschern bei 10 Grad, das war leider nicht so angenehm, bis Streichen, Gummimatten verlegen, neue Hallenboden, neue Longierhallenboden, Führanlageboden, haben wir alles in den 4 Wochen neu gemacht. Das hat auch nur so gut funktioniert, weil wir wirklich 4-5 Monate lang Zeit hatten, das alles zu planen, genau zu coachen. Wann kommen die LKWs, in welcher Woche nacheinander? Und es war wirklich auch so, dass jede Woche, jeden Tag ein anderer LKW kam mit einer anderen Lieferung. Wir waren manchmal wirklich 10 bis 15 Leute am Arbeiten. Man hat auch dementsprechend schnell die Fortschritte natürlich auch gesehen. Die hatte ich dann auch auf Instagram festgehalten. Da waren dann auch viele Leute, die das verfolgt haben. Jetzt geht es natürlich langsamer vorwärts, aber trotzdem sind wir jeden Tag irgendwas anderes, Neues am Basteln und machen, weil halt meine ganze Familie einfach mit da drin hängt, sage ich mal. Und gerade mein Papa ist immer so ein Tüftler, der jeden Tag eine neue Aufgabe irgendwie sucht, was er gerade machen kann. Jetzt momentan sind wir an den Winterpaddocks, weil es ja jetzt Richtung Winter geht, langsam Koppelsaison zu Ende ist und trotzdem ist er dann nebenbei immer irgendwas anderes am Machen.
Ja, man sieht auf jeden Fall voll, wie viel Liebe hier auch drin steckt und wie gemütlich ihr das hier gemacht habt. Das ist echt ein richtiger Wohlfühlstall. Erzähl doch mal, wie viel Pferde hier überhaupt Platz haben und was du hier alles anbietest.
Also ich habe 18 Boxen im Hauptstall. Die 18 Boxen sind alle mit Paddock. Das kann ich aber theoretisch irgendwann, wenn ich das mal bewältigt bekomme, bis über 30 quasi erweitern. Aber wie gesagt, mir ist halt schon wichtig, dass ich alles bewältigt bekomme, dass ich genug Zeit für jedes einzelne Pferd habe. Ich habe noch 2 Außenboxen, die Quarantäneboxen, die sind momentan auch fest belegt. Ist aber eigentlich nicht so der Plan gewesen. Der Plan war eigentlich halt so für Lehrgänge oder mal ein Wochenende oder wenn mal jemand in Urlaub ist, dass er das Pferd zu mir stellen kann. Sage ich mal, in gute Urlaubshände sozusagen. Ja, war leider nicht so, sind leider nach dem Urlaub geblieben, beide. Ja, und ansonsten, ich biete ein System an, entweder Teilberitt oder Vollberitt. Das heißt, bei Teilberitt ist es 3-mal die Woche, bei Vollberitt 5-mal die Woche. Da zählt aber quasi nur montags bis freitags, weil am Wochenende, das ist quasi immer so ein bisschen extra. Das versuche ich mir so ein bisschen frei zu halten, weil ich halt auch einige Pferde im Vollberitt habe. Das heißt, wo die Leute entweder ein paar Wochen nicht kommen oder auch gar nicht mitreiten, die lasse ich natürlich das Wochenende nicht 2 Tage stehen. Die teile ich mir dann quasi so, dass ich die auch am Wochenende mache. Und wenn ich halt natürlich auch auf dem Turnier bin, dann brauche ich halt einfach genug Luft, dass für die Leute, die jetzt, sage ich mal ganz normal, regelmäßig kommen, dass die dann am Wochenende ihr Pferd halt selbst machen. Bei diesem Teilberitt oder Vollberitt ist es auch egal, ob Unterricht oder Beritt. Das wechselt auch manchmal wöchentlich. Ein Teilberitt-Pferd da, das zum Beispiel nur Unterricht bekommt, wo ich dann mal ab und zu drauf gehe. oder ein anderer, den reite ich zweimal in der Woche und wir machen einmal Unterricht. Das variiert so ein bisschen. Aber ich sag mal, mehr ist immer möglich. Jetzt habe ich ja nicht mehr so viele Turniere. Und dann ist es auch immer möglich, dass jetzt jemand sagt, der Teilberitt hat hier, ich möchte, dass du ihn jetzt mal 3 Tage oder 4 Tage reitest. Ich bin gerade im Urlaub nächste Woche oder sowas. Also das geht immer. Wie gesagt, nur dass halt so in den Hochsaison, in der Turniersaison, dass dann einfach so ein bisschen Luft am Wochenende ist.
Ich finde aber wirklich total schön zu sehen, wie viel Energie du persönlich auch reinsteckst und wie viel du wirklich selbst machst. Das ist ja auch wirklich nicht immer der Fall. Und das ist wirklich, finde ich, ganz besonders, dass man direkt gemerkt hast, dass du so eine persönliche Beziehung dann eben auch zu den Pferden hast. Du bist ja auch noch super jung dafür, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast und deinen eigenen Stall aufbaust. War das für dich am Anfang eine Sorge? Also hast du dir viel Gedanken gemacht oder war das schon immer dein Wunsch?
Also ich war ja jetzt, seit ich die Ausbildung fertig gemacht habe, war ich selbstständig unterwegs, also freiberuflich unterwegs. Das heißt, da war ich schon auch so ein bisschen mein eigener Chef, konnte so ein bisschen eigen planen. Aber das ist jetzt natürlich trotzdem nochmal was anderes, weil jetzt hat man halt diese Verantwortung für die 20 Pferde eigentlich rund um die Uhr. Auch mit dem Personal war es am Anfang ein bisschen schwierig, weil ich habe eine Pflegerin bei mir, die ist natürlich älter als ich. Und ihr dann zu sagen, was sie jetzt als nächstes zu tun hat, war schon schwierig für mich am Anfang. Also ich will auch immer, dass das so ein bisschen ein lockeres Verhältnis ist, also nicht so von wegen, hier, ich bin jetzt dein Chef und du hast es zu machen, das finde ich immer nicht so cool. Das soll schon eine lockere Stimmung sein, aber dann am Anfang war das schon sehr schwierig für mich. Ja, ich habe auch am Anfang, also die ersten 1-2 Monate, ziemlich viel alleine gemacht, da hatte ich halt noch keinen Pfleger, da habe ich auch hauptsächlich alleine dann die Pferde auf die Koppel gestellt und so, also nur die Hilfe von Mama und Papa. Das ist jetzt immer noch so, aber jetzt habe ich halt ein paar mehr Leute um mich rum, auf die ich auch immer mal wieder zurückgreifen kann, wenn jetzt irgendwie mal Not am Mann ist, weil sich das jetzt halt langsam so ein bisschen aufgebaut hat. Aber so die Anfangszeit war schon sehr hart, also war schon, ich meine, es ist immer noch hart, es sind 12, 13 Stunden Tage. Ich weiß, wofür ich es mache. Ich liebe den Beruf, ich liebe meine Pferde. Ich habe zu allen den gleichen Bezug. Egal, ob jetzt Berittpferd, eigenes Pferd, egal, auch wenn der jetzt in 2 Monaten wieder geht, das ist für mich alles gleich. Aber viele Leute sehen nicht, was das für eine Arbeit eigentlich außenrum ist, abgesehen von der Arbeit mit dem Pferd, also das Reiten oder den Unterricht, was alles außenrum noch dabei steckt.
Man merkt auch einfach, wie viel Leidenschaft du wirklich hier drin hast. Also das merkt man wirklich sofort.
Ja, wenn die Leidenschaft nicht wäre, dann könnte man das auch nicht in dem Maße betreiben. Also jeder, der auch sagt, mein Beruf später soll mal Pferdewirt sein, sage ich immer, überleg's dir gut. Weil es ist ein Leben. Es ist nicht nur einfach ein Beruf. Es ist schon eine Berufung. Ich meine, ich bin froh, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und durfte, dass meine Eltern mich da so unterstützt haben. Die wollten natürlich am Anfang auch erstmal, dass ich studieren gehe und so. Aber die haben dann schon gemerkt, okay, ich gehe einfach nicht da drin auf und das, was ich jetzt mache, da drin gehe ich halt auf. Ja, und deswegen unterstützen sie mich halt auch so sehr und anders ginge das auch gar nicht.
Ja, total. Die Unterstützung ist da immer richtig, richtig wichtig. Du hast ja vorhin schon Turniere erwähnt, dass das auch so ein bisschen deine Leidenschaft ist. Wie bist du überhaupt in den Turniersport gekommen? Wann bist du da eingestiegen? Wann hast du überhaupt angefangen zu reiten? Also wie ist deine ganze Reise in den Pferdesport gestartet?
Also es hat schon sehr, sehr früh begonnen. Meine Mama hatte 2 Pferde, aber eher Freizeitpferde. Meine Mama ist auch mit mir noch hochschwanger geritten. Ich glaube, das wurde halt mir einfach in die Wiege gelegt. Und dann relativ schnell danach auch immer vor der Mama, vor dem Sattel auf dem Pferd gesessen. Ich habe eine Schwester, die ist 3 Jahre älter, die hatte dann einen Pony, mit der bin ich schon 3-jährig dann mit Pfützügel gegangen. Und zu meinem 5. Geburtstag habe ich mein erstes eigenes Pony bekommen. Mit der bin ich dann auch alles geritten, von Pfützügel bis E-Dressur gewonnen. Das war ein Welsh-A-Pony. Dadurch bin ich auch so entspannt mit dem Turnier und ist es für mich keine Drucksituation, weil ich es halt einfach schon so früh angefangen habe und regelmäßig auch. Ich meine, meine Eltern, die sind so viel mit uns rumgefahren. Dann Reiterwettbewerb, Pfützügel, E-Dressur, alles. 100.000 Prüfungen im Jahr, aber nur so kriegst du halt die Turnierroutine und machst dir da halt keinen Druck. Und so hat sich das dann langsam nach und nach aufgebaut und dann kam das nächste Pony und dann nochmal 2. Ich habe auch immer versucht, in meinem Reiterleben so viele Pferde wie möglich zu reiten, so viele unterschiedliche Pferde zu reiten. Ich habe schon so gefühlt auf allem gesessen, was geht. Aber nur dadurch lernst du halt auch, die unterschiedlichen Pferde zu reiten. Also ich bekomme sehr oft Anfragen und sagen, ja, muss mein Pferd ein gewisses Niveau haben, weil du bist ja Sportreiter, du reitest S-Dressur, muss mein Pferd jetzt auf M-Niveau sein? Nein, muss es nicht. Weil im Endeffekt, mir macht es auch unheimlich viel Spaß, mit Freizeitreitern zu arbeiten, die einfach nur ihr Pferd ordentlich, schön, durchlässig reiten wollen. Ja, und dafür braucht es nicht die letzten Gänge, sage ich mal. Aber umso schwieriger ist es halt, sage ich mal, für viele Sportreiter, die halt nur die Sportpferde gewohnt sind, sich auf Freizeitpferde zu setzen und die halt geritten zu bekommen. Und da ich halt das immer versucht habe, auf jedem Weg alle möglichen Pferde zu reiten, würde ich mal behaupten, gelingt mir das halt ganz gut, dass ich mich halt auch auf alles irgendwie draufsetzen kann.
Und auch deine eigenen Pferde sind ja super unterschiedlich. Du hast jetzt aber dieses Jahr mit allen eigentlich, wie du eben schon uns erzählt hast, Erfolge gefeiert. Deine Saison lief ja echt gut, oder?
Ja, also mega. Aber letztes Jahr auch schon. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Ich habe jetzt mein Erfolgspferd, den Charon, der ist jetzt dieses Jahr 18. Dem bin ich letztes Jahr mit 17 noch 3 Turniere gegangen. Da war er in S immer vorne mit dabei. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, der hat seine Rente verdient. Ich habe alles mit dem Pferd erreicht. Der hat über 30 S gewonnen. Den haben wir 3,5-jährig gekauft. Der lief erst, bis er 10 war, unter meiner großen Schwester. Dann habe ich ihn übernommen, angefangen M und S zu reiten. Das habe ich ja auch alles quasi mit ihm gelernt. Ich bin viele Jahre mit ihm Kader geritten, unheimlich schöne Turniere. Dabei ist er halt auch einfach, wenn man so rein die Grundqualität ansieht, war er immer die schlechtere Qualität hat, im Gegensatz zu den anderen, die dort mitgelaufen sind, einfach. Aber wir haben es halt so perfektioniert, dass wir zum Beispiel auf Einreiten, Halten, Grüßen oder sowas wie Halten rückwärts haben wir 9er bekommen, weil wir halt einfach geübt haben, das perfektioniert haben. Und er war halt immer gleich auf dem Viereck. Ich konnte mich drauf verlassen. Die Prüfung war immer gleich. Wenn ich korrekte Hilfen alles, dann hat er nie Fehler gemacht. Das haben wir so ein bisschen perfektioniert. Deswegen, ich bin dann schon irgendwann aufs Turnier gefahren und wusste, okay, wenn jetzt nicht irgendwie die Welt explodiert oder sowas, dann läuft er seine Prozente. Aber das ist halt das, was unheimlich viel Wert hat. Ja, das ist unheimlich wichtig. Das war nicht immer so. In seiner jungen 5-jährigen Zeit ging er mal eine Saison durch keine einzige Prüfung mit meiner Schwester, weil er nicht zu den Richtern wollte, weil er Angst hatte. Haben wir das alles hinbekommen. Ja, den habe ich jetzt in Rente geschickt. Das heißt, dieses Jahr bin ich gar kein Turnier mehr geritten. Den sind Mädels von uns so ein bisschen reitbeteiligungsmäßig geritten, bewegt, dass er halt trotzdem Spaß an der Arbeit hat, weil die hat er halt einfach. Aber fürs Turnier habe ich mich halt entschieden, es ist für mich nicht mehr so der Reiz. Viele sagen dann auch, jetzt packt die den wieder aus. Es ist halt leider als Berufsreiter so ein bisschen so, man muss schon immer seine stetig konstante Erfolgslinie nach oben haben. Da ist dann schon so ein minimaler Druck irgendwie dahinter. Die anderen mit Baptiste war sehr gut dieses Jahr. 3-Sterne-Tour, da haben wir uns jetzt wirklich die letzten 3 Jahre konstant jedes Jahr um 2% gesteigert. Ich meine, das war ja auch mein erstes 3-Sterne-Pferd. Ich habe mit ihm die ganzen ganz schweren Lektionen erst zusammen gelernt, weil er die ja mit mir und ich mit ihm gelernt habe quasi. Und da sind wir jetzt auch gut angekommen. Der Da Capo, der hat letztes Jahr viel Dressurpferde-M gewonnen. Der ist jetzt dieses Jahr 7, hat jetzt dieses Jahr einige M-Dressuren gewonnen. Da bin ich so viel geritten, weil ich bin so jemand, wenn die ihre Leistung zeigen auf 3, 4 Turnieren, dann ist es auch wieder gut. Dann wird auch weiter trainiert, weil mir macht es keinen Spaß, ich sag mal jetzt 100 Prüfungen zu reiten und 90 davon zu gewinnen. Also es war noch nie so. Ich habe auch immer gesagt, wenn jemand anderes den Charon hätte, der würde den viel mehr auf Turnier reiten. Aber ich sehe da keinen Sinn drin, weil ich will halt, dass die Turnierspaß haben und nicht turniermüde werden. Und das war letztes Jahr auch so. Der ging 6 Prüfungen, davon hat er 4 gewonnen. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, jetzt trainieren wir für nächstes Jahr. Der kann sich weiter, da war er ja erst 6, der kann noch ein bisschen viel auf Koppel und nochmal wachsen, weil der ist sehr gewachsen. Ja, und jetzt genauso mit meinem 4-jährigen Bumblebee, den habe ich vor einem Jahr gekauft, 3-jährig, den habe ich nicht viel gemacht. Noch weniger, als wir im Mai hierher eingezogen sind, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und es ist halt so, dann fällt halt der ein oder andere mal hinten runter. Es ist nicht so, dass, das wird ja oft gesagt, ah ja, bei Bereitern fallen die eigenen immer hinten runter. Generell fällt keiner bei mir hinten runter. Ich gucke immer, dass das gleichmäßig ist. Aber ich habe halt gesagt, der ist 4. Was soll ich denn jeden Tag reiten? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Und deswegen ging der halt ein bisschen viel auf Koppel. Und ich bin nur 2-mal in der Woche oder so geritten. Aber jetzt Ende der Saison habe ich ihn dann ein bisschen mehr geritten. Und er hat dann direkt von 3 Dressurpferde A2 gewonnen. War einmal 2. Also optimal, würde ich sagen. Und jetzt hat er wieder frei bis nächstes Jahr. Mal gucken, dann nächstes Jahr vielleicht noch mal ein bisschen Dressurpferde A und dann auch mal L, der ist ja jetzt nächstes Jahr 5. Aber da mache ich mir keinen Stress. Also die kriegen halt so viel Zeit, wie sie halt brauchen. Ich sage immer, das ist halt das Glück, dass ich so viele Pferde zu reiten habe, weil dann wird auch keiner irgendwie unter Druck gesetzt, der muss jetzt das und das gehen. Ja, das ist bei meinem 7-jährigen Da Capo auch so. Der macht schon alle S-Lektionen, aber er ist noch nicht so weit für Turnier-S. Also muss er noch keinen auf ein Turnier gehen, sondern erst dann, wenn er halt so weit ist. Ja, ich habe jetzt noch eine 3-jährige Stute gekauft vor kurzem und wird das gleiche wie beim Bumblebee. Erstmal ein bisschen wachsen, ankommen, nicht vergessen, dass es einen Reiter gibt. Viel Bodenarbeit, Handarbeit, so ein bisschen in der Longierhalle, Disziplin, Stangenarbeit und so ein Kram. Ist halt einfach spielerisch und dann gucken, was halt nächstes Jahr draus wird.
Richtig schön. Ich finde es einfach total schön zu hören, wie viel du den Pferden hier bietest. Also dass man wirklich das Gefühl hat, du setzt dich mit jedem Pferd individuell auseinander, guckst, wer kann schon was, wer nicht, so komplett ohne Druck und ohne Stress. Und auch, dass du deinen Charon einfach jetzt schon so viele Jahre hast und ja auch behalten wirst. Also den wirst du ja wahrscheinlich nicht weggeben.
Auf gar keinen Fall. Niemals. Und ich sag mal so, normalerweise andere würden den wahrscheinlich auch noch 3 Jahre auf dem Turnier schrubben. Ja. Aber nee. Hat er nicht verdient.
Richtig schön. Was sind denn so, wenn du jetzt an den Beritt denkst, hast du da so bestimmte Werte, nach denen du die Pferde ausbildest? Also was ist dir besonders wichtig? Was würdest du auf keinen Fall machen? Wie gehst du da vor?
Also es kommt immer natürlich so ein bisschen drauf an, ob ich jetzt ein Pferd in Beritt habe. Was wollen die Besitzer? Wollen die selbst reiten? Was wollen die reiten? Wollen die einfach nur, dass das Pferd ausgebildet wird? Wollen die, dass das Pferd verkauft wird? Das mache ich, also mit dem Verkaufen mache ich am wenigsten, weil das ist oftmals schnell, schnell. Ich habe einen momentan da, einen 5-Jährigen, der zum Verkauf steht, aber da kenne ich die Besitzerin sehr gut und da ist nichts schnell, schnell, so wie es halt ist. Und so generell, wenn ich jetzt ein Berittpferd, zum Beispiel der Paul ist ja ein Berittpferd und da lasse ich das immer so ein bisschen auf mich zukommen. Also das Schlimmste ist, wenn man einen Besitzer hat, der dann Druck macht. Das habe ich Gott sei Dank nicht so wirklich viel. Also die dann wirklich sagen, lass dir die Zeit, die du auch brauchst und dass die das Pferd halt braucht. Und das ist das Allerwichtigste, weil wenn die Besitzer sagen, okay, der muss jetzt in 3 Wochen S gehen, das kann nie wirklich funktionieren. Und das mache ich dann auch nicht. Deswegen ist es mir immer wichtig, dass ich halt vorher, bevor dann ein Pferd hierher kommt, erstmal mit den Leuten, was wollen die, was haben die für Ziele. Und dann merkt man ja schon, okay, die sind nur darauf aus, dass der ganz schnell Erfolg hat. Ich meine, im Endeffekt, klar, ist es ein Sportstall, ein Ausbildungsstall. Wir wollen alle irgendwo Erfolg haben. Das ist ja auch die Bestätigung von der Arbeit. Aber trotzdem ist es immer wichtig, dass in genügend Zeitraum quasi passiert und einfach nicht zu schnell. Ich habe da immer so ein bisschen die Hand drauf, auch bei meinen Reitschülern, die jetzt irgendwie von außerhalb kommen. Ich sage auch ganz klar, wenn die jetzt sagen, okay, sie möchten morgen aufs Turnier und irgendwie eine utopische Prüfung reiten, also irgendwie M und es klappt noch nicht mal in L, dann sage ich auch ganz klar, fahr nicht, weil wofür? Also ich fahre auch erst wirklich aufs Turnier, wenn ich weiß, okay, natürlich, es können immer Kleinigkeiten passieren, Fehler passieren. Man lernt aus Fehlern, viele Pferde brauchen erstmal Turnierroutine oder so. Aber ich schicke hier nicht meine Leute dann aufs Turnier, wenn ich weiß, okay, das wird eh nichts. Ja, also das macht auch keinen Sinn, wofür. Jeder ist dann deprimiert und dann lieber noch ein bisschen länger üben und trainieren und dann halt mit einem Erfolg nach Hause kommen. Wie gesagt, Fehler passieren immer, nur Erfolg gibt es auch nicht. Aber man versucht ja doch, das ein bisschen zu steigern, sage ich mal.
Ja, eine wirklich schöne Einstellung, finde ich. Ja, vielen Dank, dass du heute die Zeit hattest für uns und uns alles gezeigt hast. Wirklich, als Bereiterin sicherlich. Ja. Also, war super schön hier.
Danke.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns immer sehr über Feedback zu unseren Folgen. Also meldet euch super gern und abonniert unseren Podcast.
Ansonsten findet ihr uns auch bei Instagram unter @hoofmint oder unseren Online-Shop unter www.hoofmint.de.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao!